Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 3. Mai 2022, gleich dem 13. Ordibehisht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Richtung Osten. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Eid al-Fitr-Gebete im ganzen Land. Glückwunschbotschaft an islamische Länder anlässlich Eid al-Fitr. Raisi fordert Widerstand gegen Angriffe des zionistischen Regimes auf Palästinenser. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Eid al-Fitr-Gebete im ganzen Land. Das Eid al-Fitr-Gebet fand heute in Teheran und vielen anderen Städten in Iran unter sehr großer Beteiligung statt. Nach einer zweijährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie wurde heute, Dienstag, das Eid al-Fitr-Gebet erneut überall in Iran in Gemeinschaft der Muslime abgehalten. In diesem Jahr fand das Fitr-Gebet unter Leitung von Hujjatul Islam Qasim Siddiqui auf dem Gelände der Universität Teheran statt. Das Eid al-Fitr-Gebet fand außerdem sowohl im Mausoleum von Imam Reza, Friede sei mit ihm, in Mashhad, sowie in mehr als 1300 weiteren heiligen Schreinen im ganzen Land statt. Diese spirituelle Zeremonie wurde auch in mehr als 1000 Moscheen in der Provinz Teheran und unter Einhaltung der Corona-Hygienebedingungen zumeist im Freien abgehalten. Am ersten Tag des Monats Schawal, 10. Monat des arabisch-islamischen Kalenders, feiern die Muslime das Eid al-Fitr-Fest, Fest des Fastenbrechens, und damit das Ende des Fastenmonats Ramadan, indem sie versuchten, mit ihrem Gottesdienst, dem Fasten, den Gebeten und den Bitten um Vergebung der Sünden, ihre Seele von äußeren und inneren Verschmutzungen zu reinigen und zu ihrer wahren Natur zurückzukehren. Glückwunschbotschaft an islamische Länder anlässlich Eid al-Fitr. In einer Botschaft an die Staatsoberhäupter und Menschen islamischer Länder am Montag gratulierte der iranische Präsident zum Fest des Fastenbrechens Eid al-Fitr. Ibrahim Raisi gratulierte in seiner Botschaft allen Muslimen zum Eid al-Fitr, dem Fest der Manifestation des Glaubens, der Spiritualität und des Aufblühens der göttlichen Natur des Menschen, und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Muslime mit dem Ende des Monats der Anbetung Gottes zu den Gesegneten und Nutznießerinnen dieses heiligen Monats gehören und göttliche Belohnungen erhalten werden. Der Präsident der Islamischen Republik Iran äußerte auch die Hoffnung, dass anlässlich dieses glücksverheißenden Eid die Bande der Einheit und Brüderlichkeit in den islamischen Gesellschaft gestärkt werden, um die erhabenen Ideale des Islam zu verwirklichen und Zeuge des Endes von Konflikten und der Herstellung von Frieden und Sicherheit zu sein. In einigen islamischen Ländern, darunter Saudi-Arabien, Türkei, Ägypten, Katar, Kuwait und Palästina, war am Montag Eid al-Fitr. und in anderen islamischen Ländern wie Iran, Pakistan und Irak wird das Fest des Fastenbrechens am heutigen Dienstag gefeiert. Raisi fordert Widerstand gegen Angriffe des zionistischen Regimes auf Palästinenser. Bei einem Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat der iranische Präsident Ebrahim Raisi am Montag die jüngsten Ereignisse in den besetzten palästinensischen Gebieten als inakzeptabel bezeichnet. Bei diesem Telefongespräch sagte Raisi, es ist notwendig zu versuchen, die unmenschlichen Angriffe des zionistischen Regimes auf das palästinensische Volk mit Hilfe der islamischen Länder und unter Nutzung verschiedener internationaler Kapazitäten zu stoppen. Während er dem Volk und der Regierung des befreundeten Nachbarlandes Türkei zum Fest des Fastenbrechens Eid al-Fitr gratulierte, sagte der iranische Präsident, die Politik der Islamischen Republik besteht darin, umfassende Beziehungen, insbesondere zu den Ländern der Region, signifikant zu fördern. Der türkische Präsident gratulierte ebenfalls dem iranischen Volk und seiner Regierung zu Eid al-Fitr und äußerte die Hoffnung, dass Eid al-Fitr eine Quelle der Gesundheit, des Wohlstands und des Glücks für die gesamte islamische Welt sein werde. Der türkische Präsident brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, Teheran zu besuchen, und fügte hinzu, die Türkei ist daran interessiert, regionale und internationale Entwicklungen zu erörtern und die bilateralen und internationalen Beziehungen zu koordinieren, insbesondere auch daran, den Handel mit der Islamischen Republik Iran zu steigern. Widerstand warnt israelisches Regime. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat bekannt gegeben, dass die Operation Ariel den Beginn einer neuen Phase des Widerstandes im Westjordanland markiere. Nachrichtenquellen berichteten am Abend des vergangenen Freitag, dass in der Nähe der zionistischen Siedlung Ariel im Norden des Westjordanlandes eine Schießerei stattgefunden habe. Ein israelischer Wachmann wurde dabei von zwei Palästinensern getötet. Laut Al-Mayadeen sagte Hamas-Sprecher Abdul Latif Al-Ghanu am Dienstag als Antwort auf eine Erklärung der Izzeddin al-Qassam-Brigaden, dem militärischen Arm der Hamas, dass sie die Verantwortung für die Operation in der Siedlung Ariel in der besetzten Stadt Salfit übernommen hätten und dass die Übernahme der Verantwortung für diese Operation durch die Qassam-Brigaden den Beginn einer neuen Phase des Widerstands gegen das Besatzerregime von Al-Quds, Jerusalem, im Westjordanland sowie die Unterstützung der Al-Aqsa-Moschee bedeutet. Al-Ghanu erklärte weiter, dass wenn das Besatzerregime von Al-Quds irgendeine Dummheit gegen die Al-Aqsa-Moschee begehe oder daran denke, das palästinensische Volk anzugreifen, würden die Flammen der Waffen der Qassam-Brigaden dieses Regime in allen Gebieten verbrennen. Als Reaktion auf die Erklärung der Qassam-Brigaden zur Operation Ariel sagte Abu Mujahid, der für die Information der palästinensischen Widerstandskomitees zuständig ist, diese Erklärung enthält zahlreiche starke Botschaften für den Feind und wird weitere Konsequenzen haben. Die Erklärung zeige, dass sich die Widerstandsposition im Westjordanland stetig verstärke. UNO: Mehr als 3000 Zivilisten in Ukraine getötet. In der Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 inzwischen mehr als 3000 Zivilisten getötet worden. Die Zahl sei seit Freitag um 254 auf nunmehr 3153 gestiegen, teilt das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte am Montag mit, ohne jemanden dafür verantwortlich zu machen. Aufgrund der Probleme beim Zugang zu Informationen sowie anhaltender Konflikte in der Ukraine liege die tatsächliche Zahl wahrscheinlich noch viel höher. Die meisten Opfer seien durch Sprengkörper getötet worden, etwa bei Raketenangriffen oder Luftschlägen, so das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte weiter. Inzwischen forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am letzten Donnerstag die Öffnung humanitärer Korridore für die Evakuierung von Zivilisten aus der ukrainischen Stadt Mariupol. Guterres wies darauf hin, dass tausende Zivilisten auf lebensnotwendige Hilfen angewiesen seien. Viele ältere Menschen benötigten laut Guterres medizinische Hilfe und einen Ausweg aus dieser Krise. EU will weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell hat bekannt gegeben, dass die Europäische Union das sechste Sanktionspaket gegen Russland vorbereite. Nach einem Sondertreffen der EU-Energieminister in Brüssel zeichnete sich am späten Montagabend zunächst noch kein klarer Konsens über das sechste Sanktionspaket gegen Moskau ab, das die EU-Kommission in Kürze auf den Weg bringen will. Borrell erwartet ein Ölembargo gegen Russland. Er hoffe, dass die EU in der Lage sein werde, russische Energieexporte deutlich zu begrenzen, sagt Borrell. Bisher gebe es noch keine Einigung unter allen Mitgliedern. Er sei jedoch zuversichtlich, dass zumindest in Bezug auf die Ölimporte bis zur nächsten Ratssitzung eine Einigung möglich sein werde, so der EU-Außenbeauftragte. Mit Zustimmung der 27 EU-Mitgliedstaaten wird laut einem EU-Verantwortlichen der Kauf von Öl und Ölprodukten aus Russland schrittweise über einen Zeitraum von 6 bis 8 Monaten eingestellt und Transportsteuer für die Tanker erhoben. Ein neues Sanktionspaket der Europäischen Union wegen Russlands Invasion in der Ukraine soll außerdem beinhalten, dass mehr russische Banken aus dem globalen SWIFT-Netzwerk verdrängt werden, sagte Borrell am Montag. Im Bankensektor wird es mehr russische Banken geben, die SWIFT verlassen werden, fügte er bei einem Besuch in Panama hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandar Abbas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die deutsche Bundesregierung hat der Lieferung schwerer Waffen an Kiew nach langem Hin und Her zugestimmt. In unserem Interview stellt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, einen Bruch des 2+4 Abkommens fest, der Russland berechtigt, seine Truppen nach Deutschland zurückzuverlegen. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, lassen Sie mich hier an dieser Stelle im Zusammenhang mit der Rolle der Bundesregierung in diesem Konflikt da eingehen. Und neuerdings beschloss der Deutsche Bundestag mit größerer Mehrheit weitere Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew. Wird Putin auf den Atomknopf drücken, weil Deutschland liefert?
Auf keinen Fall. So wird es nicht gehen, aber Russland behält sich auch in den neuesten Äußerungen diese Möglichkeit ausdrücklich vor, besteht darauf, das ist Teil eines gesamtrussischen Staatsverständnisses seit über 20 Jahren schon, dass wenn man konventionell an die Wand gedrückt würde, man das täte, aber davon kann gar nicht die Rede sein, dass Russland irgendwie konventionell an die Wand gedrückt wird. Tatsächlich kämpft ja Russland, das muss man auch einfach sagen, gegen Washington und gegen die NATO. Wir haben NATO-Soldaten offiziell in Uniform sozusagen oder im Dienst, mit welcher Uniform sie dann rumlaufen, ist eine andere Frage, die in der Ukraine unterwegs sind und dort kämpfen. Es gibt immer wieder Gefangene, es gibt auch wie es heißt, Liquidationen, da hat man also offenbar welche erschossen davon, beim Auffinden. Und es gibt Gefangene, die dann auch vor Kameras gezerrt werden, was ja ein Widerspruch zum internationalen Recht ist, das soll man nicht. Also diese Situation ist da, aber das Wichtigste sind ja nicht einzelne Personen, deren Effizienz mag persönlich hoch sein, aber insgesamt natürlich sehr gering. Wichtig ist, dass die CIA, die ganze elektronische Kriegführung durch die NSA, das heißt, die Amerikaner liefern über ihre Führungsoffiziere dann auch tatsächlich an ukrainisches Militär hochkarätigste, beste Informationen über Zustände und, wie soll man sagen, Bewegungsabläufe im russischen Militär. Und das sind Dinge, die sind natürlich hochernst. Wir haben eben mindestens 8 Generäle, möglicherweise ein weiterer jetzt inzwischen, russische Generäle, die in diesem Krieg ums Leben gekommen sind. Und ich bin mir sicher, und auch bei den jüngsten Explosionen in Öllagern in Bryansk und so weiter, dass dahinter eindeutig auch die CIA steckt, die hier beste Informationen weitergibt und dafür sorgt, dass die militärisch genutzt werden durch Kiewer Truppen oder auch durch von außen angeleitete Truppen. Das ist sehr interessant. Tatsächlich neigt ja der Westen nicht dazu, solche Dinge einfach an Einheimische, also an Ukrainer weiterzugeben, sondern die haben ihre eigenen Leute dann als Verbindungsoffiziere zu diesen fremden Armeen, die dann da im Einzelnen schauen, dass da nicht zu viel Informationen durchsickern oder auch zu viel bekannt wird. Denn man muss ja auch immer mit russischen Spionen rechnen. Gerade gibt es solche Beschuldigungen von der ukrainischen Seite gegen die russischen. Man habe sogar im Generalstab einen russischen Spion entdeckt. Aber das sind, wie soll man sagen, auch die üblichen Dinge, die passieren. Im ukrainischen Militär gärt es nämlich. Und es gibt tausende Überläufer. Und natürlich forciert Russland das, weil unter in der Kiewer Militärs eben sehr viele Russen sind. Russischsprachig, gebürtig in den hauptsächlich russischen Gebieten. So ist ja auch die, wie soll man sagen, eine Unabhängigkeit oder die Abgrenzung der rebellischen Teile der Republiken im Donbass, Lugansk und Donetsk erfolgreich vorangegangen, weil dann die Kiewer Truppen eingegriffen haben. Die kamen aber alle aus der gleichen Gegend, sodass die dann erstmal übergelaufen sind und die gesamte Bewaffnung tatsächlich ausnahmslos kam von solchen übergelaufenen Truppen. Und das hat den Donbass-Widerstand so stark gemacht. Das war eben nicht Russland. Das ist eindeutig belegt. Und das ist ja immer eine ganz gewaltige Nachricht, weil man das hier im Westen immer anders dargestellt hat. Aber in der letzten Zeit melden sich also hochkarätige Nachrichtenleute, Nachrichtendienstleute aus der Schweiz, aus Frankreich, ehemalige Generäle und stellen die Fakten klar. Und da sieht man eben, wie weit vom Schuss sozusagen die westliche Medienpropaganda hier ist. Wenn die deutsche Regierung also solche Bewegungen macht, dass sie sich nun doch entschließt, schwere Waffen zu liefern, nebenbei gesagt, die Zahlen bleiben begrenzt, ganz eindeutig, weil sich zeigt, dass ein guter Teil der deutschen Armee gar nicht einsatzfähig ist. Da ist so ein Viertel, ein Drittel, die Hälfte von irgendwelchen Fahrzeugen, Panzern und sowas gar nicht einsatzfähig und müsste erstmal überprüft werden und sowas. Das sind die Zustände bei uns. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf irgendwas Kriegerisches. Und ich sage etwas, das sage ich bestimmt, wie soll man sagen, nicht zur Überraschung der Eingeweihten. In der deutschen Armee gibt es große Vorbehalte gegen die NATO, gegen Washingtons globale aggressive Politik. Wir haben Generäle, die mithelfen sozusagen, dass solche Zustände, wie ich sie gerade geschildert habe, der Nicht-Einsatzbereitschaft der deutschen Armee tatsächlich konserviert werden. Man möchte gar nicht so topfit und einsatzbereit sein. Man wollte ja auch immer weniger als der Durchschnitt sozusagen für Rüstung ausgeben. Einfach daran, deshalb, weil man weiß, dass je fitter die Deutschen sind, desto größer wird die Lust der Amerikaner, die deutschen Truppen zu missbrauchen in irgendeinem, Entschuldigung, beschissenen Krieg, aggressiver Art gegen irgendwen. Und wir sehen jetzt an der unglaublichen Anti-Russland-Politik in Washington, die letztlich gegen die deutschen und europäischen Interessen geht, wie richtig unsere deutschen Militärs mit diesen Einschätzungen gelegen haben. Wir können gar nicht viele von diesen schweren Waffen liefern. Das ist ein Punkt. Und wenn die deutsche Firma Rheinmetall und andere und Leopardpanzer und Gepardpanzer und wie sie alle heißen, Marder, wenn das alles kommen soll, müssten wir erstmal unsere deutschen Kontingente auf Vordermann bringen und können dann liefern. Also das hat im Moment auch ein wenig theoretischen Charakter und folgt dem internationalen Druck auf Deutschland. Aber tatsächlich ist es natürlich prinzipiell ein ernster Schritt, ich hatte das zuvor gesagt, wegen des eklatanten und nun wiederholten schweren Bruchs des 2+4-Vertrages. Da beißt ja auch die Maus keinen Faden ab.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und der Hoffnung auf einen wunderschönen Tag sind wir heute mit einem weiteren Teil unserer Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. In der heutigen Sendung stellen wir Ihnen zwei Dörfer aus der Provinz Rom vor, nämlich Veshnave und Gahan. Bleiben Sie also dran. Das Bergdorf Veshnave liegt 2000 Meter über dem Meeresspiegel und 60 Kilometer südöstlich der Stadt Rom. Im Norden der Ortschaft ist der Berg Galedej zu sehen und im Nordwesten befindet sich der Buchareberg. Das Klima ist im Frühling und im Sommer mild und gemäßigt, im Winter aber herrschen dort kalte Temperaturen. Manche Dorfbewohner verbringen deshalb die Wintermonate in der Stadt Rom und ziehen erst im Sommer wieder auf ihr Land zurück. Die Bewohner der Gemeinde sprechen Farsi und sind schiitische Muslime. Sie leben von der Landwirtschaft und Viehzucht und sind auch im Dienstleistungsgewerbe tätig. Auch die Herstellung von Kunsthandwerken ist dort üblich. Wegen der guten Bodenqualität gibt es in diesem Dorf viele Gärten mit verschiedenen Obstsorten, aber auch Nüsse wie Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln werden angebaut. Aus den dort geernteten Haselnüssen wird das weltweit beste Nussöl gewonnen. Die grünen Weiden rund um den Ort kommen der Schaf- und Ziegenzucht zugute. Es werden auch Melkereiprodukte wie Butter, Joghurt und Milch hergestellt. Die Frauen beschäftigen sich neben ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit dem Knüpfen von Teppichen und Vorlegern. Das schöne Sommerquartier Veshnave mit seiner gebirgigen Lage hat eine dichte Wohnstruktur. Es weist eine sehr attraktive und interessante Architektur auf. Ein Teil davon ist so angelegt, dass das Dach eines jeden Hauses zugleich als Hof des darunter gelegenen Gebäudes dient. In den ineinander liegenden Gassen fließen kleine Bäche, neben denen hohe Bäume stehen. Die meisten Häuser sind einstöckig und haben flache Lehm- und Strohdächer. Früher wurden die Häuser aus Stein, Holz, Ziegelsteinen sowie Rotziegeln, Lehm und Putz gebaut. Heutzutage werden auch neue Baumaterialien verwendet. Die Art und Weise der Bauten wird von dem ausgeübten Beruf deren Bewohner beeinflusst. Zum Beispiel haben Viehzüchter in ihren Häusern auch einen Stall bzw. ein Lager. In Veshnave sind auch viele große Villen zu sehen. Dieses schöne Bergdorf hat aufgrund seiner geografischen Lage etliche reizvolle Landschaften. Der Anblick der hohen Berge und die Obstgärten sind im Frühling, Sommer und Herbst sehr schön und ziehen jeden Blick an sich. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der bildschöne Berg Alwand, der 10 Kilometer entfernt von Veshnave in die Höhe ragt. Er zählt zu den Natursehenswürdigkeiten, der im Winter mit Schnee bedeckt ist und als ein geeigneter Ort für Naturliebhaber und Bergsteiger gilt. Auch die Höhle Veshnave ist sehr interessant. Sie liegt 6 Kilometer entfernt vom Dorf und befindet sich in den Ardehalbergen. Diese Erhebung haben 4 Höhlen, wobei eine davon eine riesengroße Wasserquelle in sich birgt. Das viele Wasser in dieser Gegend macht die Landschaft noch attraktiver.
In den Tälern rund um das Dorf wachsen viele Walnuss- und Mandelbäume. Im Winter sind diese Täler mit Schnee bedeckt und im Frühling und im Sommer sind sie grün und äußerst reizvoll. Es fließen dort kleine Bäche und große Flüsse, die aus dieser Landschaft ein passendes Erholungsgebiet schaffen. In Veshnavé gedeihen zudem verschiedene Pflanzen wie Lakritze, Burecht, Eibisch, Erdlauch, Besenkraut, Sichori und Heidekraut. Auch Tiere wie Schakale, Wölfe, Füchse, Hasen und Rebhühner bevölkern diese Region. Liebe Hörerfreunde, wie gesagt, gibt es in Veshnavé alte Bauten wie zum Beispiel den Imam Zadeh Hodi, der auf die Zeit des Safaviden zurückgeht und in der näheren Umgebung des Dorfes liegt. Die Bewohner halten dort oftmals ihre religiösen Zeremonien ab. Zu den wichtigsten Handarbeiten der Gemeinde zählen Teppiche und Vorleger, die in diversen Farben mit unterschiedlichen Symbolen geknüpft werden. Als Souvenirs kann man in Veshnavé außer Teppichen Walnüsse, Mandeln und Haselnüsse kaufen. Man gelangt von Kom über eine asphaltierte Straße in diesen Ort. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Grahan vor. Es liegt 1530 Meter über dem Meeresspiegel und 81 Kilometer nordwestlich der Stadt Qom. Diese Ortschaft ist im Norden, Nordwesten und Süden von Bergen umgeben. Das Klima in Grahan ist im Frühling und Herbst mild und trocken. Im Sommer ist es dort warm, während der Wintermonate kalt und trocken. Die Bewohner sprechen Farsi und sind schiitische Muslime. Auch dieses Dorf hat eine sehr alte Geschichte und beinhaltet viele historische Bauten. Die Bewohner leben von der Landwirtschaft sowie Vieh- und Geflügelzucht. Auch Imkerei wird betrieben. Die Frauen helfen ihren Männern und befassen sich nebenbei auch mit der Spinnerei und dem Teppichknüpfen. Zu den wichtigsten Produkten Rohans zählen Weizen, Gerste und Luzernen. Die Gärtnerei ist aufgrund der guten Erde und des angemessenen Klimas besonders ertragreich und es werden Weintrauben, Granatäpfel, Äpfel, Aprikosen, Walnüsse, Mandeln, Erdbeeren, Birnen und Gurken geerntet. Heilpflanzen wie Eibisch, Lakritze, Besenkraut, Heidekraut, Rhabarber und Minze wachsen auch in der Region. Das Dorf Grahan liegt an einem Berghang und hat eine dichte Wohnstruktur. Die meisten Häuser sind einstöckig mit Terrassen und Holzfenstern. Als Baumaterialien wurden früher Steine, Holzziegel, Rohziegeln, Lehm und Stroh verwendet. Heutzutage baut man mit modernen Materialien. Die Gassen sind sehr breit und gut verkehrbar. Auch das Dorf Grahan hatte wegen seiner gebirgigen Lage und aufgrund seines guten Klimas sehr schöne und einzigartige Landschaften. Grahan liegt auf einem Hügel und ist von Bergen umfasst. Die prächtige Aussicht und die natürlichen Wasserfälle sowie die attraktiven Sehenswürdigkeiten ziehen jeden Blick an sich. Der Berg Vetus liegt 5 Kilometer entfernt von dieser Gemeinde. Er ist im Winter mit Schnee und im Sommer mit unterschiedlichen Pflanzen bedeckt. Die Aussicht auf diese Erhebung ist äußerst schön und die Hügel dienen als gute Erholungsplätze. Der Wasserfall Norahan mit seinem kühlen Nass ist eine weitere Sehenswürdigkeit der Ortschaft. Ebenso ist der Fluss Vazva, der neben dem Dorf entlang fließt, ein angenehmer Ort für Reisende, die sich erholen wollen. In Rohan gibt es viele alte Tunnels und Verstecke. Trockenfrüchte sind als Souvenirs des Dorfs zu nennen. Erreichbar ist der Ort über eine asphaltierte Straße von Kum aus. Bis zu einer weiteren Folge, liebe Hörerfreunde, Bedrut.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Iman Alipur mit dem Titel Vatan, das heißt Heimatland.
وطن عاشقان اثرت خاک تو ملائک منیشن و فتراک تو نشاید به خاکت ندگام دود به خاکی که گشت پر از رزم و خون چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد خاطرم بوی ایوان کست نبر خاک پاکم مکه کس هوست نایر خاطرم بوی ایوان کست نبر خاک پاکم مکه کس هوست اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم وطن دردم زخم کاری تنه وطن عشقم دست براری تنه ننیشی و ملکت عدوشی رفت و زور توان بلوش کردنه چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Richtung Osten. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes.
21. September 2021, New York. Der US-Präsident spricht vor der Generalversammlung der Vereinigten Staaten. Joe Biden, US-Präsident. Die Vereinigten Staaten werden konkurrieren und werden energisch konkurrieren. Und wir werden mit unseren Werten und unserer Stärke führen. Wir werden für unsere Verbündeten und unsere Freunde eintreten und uns den Versuchen stärkerer Länder widersetzen, die Schwächere dominieren, sei es durch gewaltsame Veränderungen des Territoriums, wirtschaftlichen Zwang, technische Ausbeutung oder Desinformation. Aber wir suchen nicht, ich sage es noch einmal, wir suchen nicht nach einem neuen Kalten Krieg oder einer Welt, die in unnachgiebige Blöcke geteilt ist. Es ist nicht das erste Mal, dass ein US-Präsident China in seinen Äußerungen angreift. Joe Biden ist der neueste Mann im Weißen Haus, der Peking seine nackten Zähne zeigt. Als Donald Trump vor 10 Monaten für seine Wiederwahl kämpfte, kritisierte er Biden dafür, Chinas Aufstieg nicht ernst zu nehmen. Donald Trump, ehemaliger US-Präsident. Joe Biden hat sich nicht nur in Bezug auf das Virus auf die Seite Chinas gestellt. Er hat es getan. Er hat mich noch einmal als fremdenfeindlich bezeichnet. Das hat er gesagt. Sie alle haben es oft gehört. Er beschrieb den Aufstieg Chinas als eine sehr positive Entwicklung. Nicht nur eine positive Entwicklung, nicht für uns. Das ist es nicht. Er sagte, dass die Vorstellung, dass China unser Rivale ist, wirklich bizarr ist. Er ist wirklich bizarr. In dieser Frage hat sich Biden kaum von Trump distanziert. Tatsächlich war Bidens hart gegenüber China-Ansatz wohl noch härter. Biden hat viele der erheblich geschmähten Trump-Zölle beibehalten. Er hat China auch für seine Rolle beim Ausbruch des Coronavirus scharf kritisiert. Aber jetzt, 8 Monate nach Bidens Präsidentschaft, kann die Welt sehen, dass die Beziehungen zwischen Washington und Peking immer noch am Tiefpunkt sind. All die offensive Rhetorik hinter Trumps Handelskrieg mag verschwunden sein, aber die Art und Weise, wie Biden China herausfordert, scheint noch ernster zu sein. Im Allgemeinen fordern die USA China weiterhin auf, jede erdenkliche Weise heraus, in Bezug auf Militär, Wirtschaft, Technologie, Diplomatie und sogar der internationalen Führungsrolle im Bereich der globalen Gesundheit. Biden behauptet, die USA streben keinen weiteren Kalten Krieg an. Aber es stellt sich die Frage, warum Washington die erbitterte Rivalität fortsetzt, wenn es nicht nach einem weiteren Kalten Krieg sucht. Die Antwort ist einfach: weil China für viele der US-Verbündeten an Bedeutung gewonnen hat. In den letzten Jahrzehnten hat China seinen wirtschaftlichen, politischen und in geringerem Maße auch sicherheitspolitischen Fußabdruck auf der ganzen Welt vergrößert. China ist heute für viele Länder der größte Handelspartner und externe Investor. Egal, ob das Land reich ist oder nicht, China bietet ihm einen Deal, der mit seinen Ressourcen vereinbar ist. Dies war für nahezu alle eine gute Entwicklung, insbesondere für die wohlhabenden arabischen Nationen des Nahen Ostens. Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums. In der ersten Hälfte dieses Jahres erreichte das gesamte Handelsvolumen zwischen China und den arabischen Ländern 115 Milliarden US-Dollar. China blieb der größte Handelspartner der arabischen Länder. China importierte 130 Millionen Tonnen Rohöl aus arabischen Ländern, was der Hälfte der gesamten Rohölimporte Chinas in diesem Zeitraum entspricht. Die beiden Seiten kooperierten auch bei der Wiederaufnahme von Arbeit und Produktion, Medienkooperation, Reform und Entwicklung sowie beim intensiven Austausch von Regierungserfahrungen und bereicherten so den Inhalt der chinesisch-arabischen Zusammenarbeit kontinuierlich. Einige dieser Länder sind seit ihrer Gründung traditionelle Verbündete der USA und jetzt, da China in jeder Hinsicht aufsteigt, scheint es, dass sich diese traditionellen Partner vom Westen in Richtung Osten verlagern. Die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel, die einer der engsten Verbündeten der USA waren, kommen China von Tag zu Tag näher. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Emir von Dubai.
Ich habe die großartige Entwicklung Chinas sowohl im Städtebau als auch in der nationalen Regierungsführung gesehen. Wir müssen von China lernen. Vor 16 Jahren, als ich eine Rede an der Arabian Gulf University im Königreich Bahrain hielt, sagte ich, der Orient ist der Ort, an dem die Macht und die Zukunft liegt, wobei ich mich auf China bezogen habe. Seit Jahrzehnten investieren die Vereinigten Arabischen Emirate massiv in US-Anlagen, kaufen in den USA hergestellte Waffen in Milliardenhöhe und unterstützen die amerikanische Außenpolitik von der Besetzung Afghanistans bis zur Einmischung in die Angelegenheiten Libyens. Aber jetzt, da die Vereinigten Arabischen Emirate mehr Geschäfte mit China machen, scheint Washington unzufrieden zu sein und hat deshalb eine zunehmend aggressivere Haltung gegenüber Peking eingenommen. In den letzten 5 Jahren haben die USA ständig China-bezogene Themen ins Rampenlicht gerückt. Sie warnten europäische Partner vor den Sicherheitsfolgen der Verwendung chinesischer Technologien wie des 5G-Telekommunikationsnetzes von Huawei. Oliver Downton, britischer Digitalminister.
The new US measures restrict Huawei's ability to produce important products using US technology or software.
Die neuen US-Maßnahmen schränken Huaweis Fähigkeit ein, wichtige Produkte mit US-Technologie oder US-Software herzustellen. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, NCSC, hat die Konsequenzen der US-Aktionen überprüft. Der NCSC hat den Ministern nun berichtet, dass es seine Sicherheitsbewertung bezüglich der Präsenz von Huawei im britischen 5G-Netz erheblich geändert hat. Bis vor kurzem waren die Staats- und Regierungschefs der meisten Länder am Persischen Golf vollkommen von den Vereinigten Staaten abhängig. Für sie war Washington ein verlässlicher Partner, der ihre Sicherheit und sogar ihre Existenz garantierte. Gleichzeitig betrachteten die USA sie als zuverlässige Quelle für globale Energie. Zahlen zeigen jedoch, dass die US-Ölimporte aus diesen Ländern in den letzten 10 Jahren zurückgegangen sind, was eine Folge des Schiefergasbooms in Nordamerika ist. Gleichzeitig ist Asiens Ölnachfrage tagtäglich in die Höhe geschnellt, was zu der Entstehung einer Beziehung zwischen China und den arabischen Staaten geführt hat, die sich mittlerweile nicht mehr nur auf die Energieversorgung beschränkt. Die junge Generation arabischer Staaten versucht, ihre Länder auf möglichst kostengünstige Weise zu modernisieren, und die chinesische Technologie ist dabei eine große Hilfe gewesen. Von künstlicher Intelligenz bis hin zu bewaffneten Drohnen, Gesundheitswesen oder erneuerbaren Energien, China hat auf alles eine Antwort. Der neueste Fall in diesem Zusammenhang ist die Mitteilung von Saudi-Arabien. Riad sagte, dass es Chinas 5G-Technologie von Huawei in Neom, der futuristischen Stadt, die es in der Provinz Tabuk baut, einsetzen werde.
und der Deal wurde trotz Washingtons Widerwillen abgeschlossen. Die arabischen Staaten bestehen immer noch darauf, dass die Vereinigten Staaten ihr Verbündeter Nummer 1 sind. Sie sagen, es gebe eine historische Sicherheitsbeziehung zwischen ihnen und sie haben massiv in die USA investiert, insbesondere in Schatzanweisungen. Jahrelang haben junge Araber an amerikanischen Schulen und Universitäten studiert und ihre Filme, Seifenopern und Musik genossen. Auch haben arabische Amtsträger Washington immer wieder versichert, dass China die USA nicht als dominierende ausländische Militärmacht in der Region oder als wichtigsten Waffenexporteur in die Staaten des Persischen Golfes ablösen könnte. Aber es gibt einen Haken. Wie jeder andere Führer wollen auch die arabischen Länder nicht alle Eier in einen Korb legen. Sie versuchen natürlich, ihre Beziehungen zu diversifizieren und ihre Macht durch breitere Allianzen zu vergrößern. Zu diesem Zweck haben sie sich umgesehen und offenbar im Osten einen guten Ersatz für den Westen gefunden. Eigentlich ein kluger Schachzug. China bietet die gleiche Technologie, nur billiger und viel greifbarer. Was die Huawei 5G-Technologie betrifft, konnten selbst die europäischen Länder nicht widerstehen. Außerdem ist Peking bereit, Waffenausrüstung zu verkaufen, die Washington nicht an die Araber verkaufen möchte. Schließlich gibt es keinen Kongress, der den Verkauf genehmigt oder stoppt, und China ist bereits schon der größte Abnehmer des Öls der arabischen Staaten. Es ist eine Win-Win-Situation für alle, außer für die Vereinigten Staaten. Der Nahe Osten, ein aufstrebender Markt für chinesische Waffenexporte. Im vergangenen Jahr weigerte sich Washington, bewaffnete Drohnen an arabische Staaten zu verkaufen. Als größter Verbündeter Israels stellen die USA, Tel Aviv und keinem anderen Land der Region ihre fortschrittlichsten Waffen zur Verfügung, damit das Regime seine militärische Überlegenheit gegenüber den arabischen Staaten der Region behaupten kann. Nach Washingtons Weigerung wandten sich sowohl Riad als auch Abu Dhabi unweigerlich an China. China und die Vereinigten Arabischen Emirate starten Projekt zur Herstellung des Sinopharm-Impfstoffs. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die arabischen Staaten in Richtung China verlagern, ist in der jüngsten Weltgesundheitskrise zu sehen. Die Vereinigten Arabischen Emirate wandten sich wegen des Covid-19-Impfstoffs an China. Gleichzeitig beklagte Abu Dhabi, es sei mit Sanktionen im Zusammenhang mit dem Import medizinischer Geräte aus den USA konfrontiert. Arabischen Staaten zufolge sei ihre Beziehung zu China zwar stark, aber nicht übermächtig. Diese Art von Bindung haben diese Staaten noch nie zuvor erlebt, da die USA immer versucht haben, sie zu kontrollieren. Die Araber sind der Ansicht, dass ihre Zusammenarbeit mit China ihre Beziehung zu den Vereinigten Staaten nicht beeinträchtigen wird. Aber ist es weit hergeholt anzunehmen, dass die nächste Generation Washington von ihrer Landkarte verdrängen könnte, da sich die neue arabische Generation mehr in Richtung Osten neigt? Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars2D ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.